ARD Sounds.
Punkteteilung beim Ostderby in der Lausitz mit vielen Geschichten drumherum.
Magdeburg unten drin. Haben wir inzwischen wieder eine Trainerdiskussion?
Und der Kampf um die Regionalliga-Reform spitzt sich zu.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt werden, mir so Fragen zu stellen. Ich schaue Ihnen in die Fresse. Mehr sind Sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Ja, wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich grüße euch. Schön, euch zu sehen. Schön,
Moin.
Mal die Woche mit euch zu
Morgen.
Beginnen. Hallo. Ich wollte eigentlich jetzt fragen, wo erreiche ich euch in bester Lanz- und Precht-Manier?
In der Kemenate.
In der Kemenate.
In der Podcast-Kemenate. Weil ich bin in meinem Podcast-Hotel. Ich bin in Berlin und bin ein bisschen auf Achse. War hier gestern auch beim Lichtenberg-Derby am Samstag in Cottbus. Wo wart ihr denn am Wochenende unterwegs, Freunde?
Also ich habe eine Energiewoche hinter mir. Habe Cottbus am Dienstag in Groß-Asbach gesehen und am Wochenende dann aus Leipzig zusammengefasst. Das Ostduell, bei dem du ja vor Ort warst. Ich saß im Sender und habe mir das 90 Minuten reingetan und 17 Minuten 30 davon zusammengefasst. War ein hartes Stück Arbeit, kann ich schon mal vorwegnehmen.
Ausführlich war es. Und Paddy, wo warst du unterwegs?
Ich habe irgendwas für meinen guten Ruf getan bei den Vereinen, wo ich so unterwegs war und habe überall verloren sozusagen. Ich war Freitag in Weißenfels beim Basketball. Die haben jetzt inzwischen 12 Pleiten am Stück. Also das ist auch immer richtig schön, da hinzukommen und dann in die ganzen traurigen Gesichter schon vor dem Spiel zu gucken und sich danach zu verabschieden mit richtig traurigen Gesichtern. Dann war ich am Samstag in Aue. Das Gleiche mit dann jetzt 4 Pleiten am Stück, die ich gemacht habe, sozusagen. Ich habe die letzten 4 Spiele von Aue gesehen und reportiert und muss
Paddy
sagen.
Pleitenvogel, ey.
Ja, das ist wirklich, also ich musste auch erstmal am Sonntag zur Kur. Also
Pleiten, Pech und Paddy, ey.
Pleiten, Pech und Paddy.
Paddy, wirklich.
Ja, und gestern tatsächlich hatte ich ganz spontan off, weil eigentlich sollte ich wieder Basketball machen. Aber die Chemnitzer, die haben nicht gespielt. Das Spiel wurde verschoben aufgrund deren Europapokal-Teilnahme im Achtelfinale. Deswegen war gestern einfach mal nur durch den Park flanieren.
Ich dachte, der Platz war gefroren. Okay.
Der Platz war gefroren. Und ich habe gestern so auch ganz, ganz viele Fußballkids. Ne? Ich war so mit meiner Partnerin unterwegs. Und ich hatte ganz oft das Gefühl von, lass mich bitte hier, ich komme später nach Hause, ich will einfach hier mitzocken. So viele, weißt du, so, na, weißt du, also Sonntag, du bist so draußen unterwegs im Park oder dann durch die Schrebergärten und dann war auch beim Leipziger SC, die hatten auch gerade Pflichtspiel, ne? Wie gesagt, die Basis, die zockt inzwischen auch wieder, weil das Wetter einfach geil ist. Und das ist einfach so ein cooles Gefühl, wenn du so durch den Frühling, der so anströmert, langsam durchflanierst und Leute beim Fußball spielen.
Ich habe dich nur in deiner Story, in deinem weißen Kapuzenpulli gesehen. Ich will gar nicht wissen, wie der abends aussah, wenn du überall mal dich einmal zwischen die Pfosten gestellt hast,
also
an jedem Bolzplatz von Leipzig.
Da gab es wieder Schimpfe von der Mutti, weil du den Grasfleck drin hattest.
Du musst ja nicht waschen, das muss wieder alles. Nee, ich wasche das inzwischen selber. Liebe Grüße an die Mama, die weiß das auch.
Ich habe natürlich jetzt hier völlig vergessen, unsere Vorstellungsrunde, die muss ich jetzt hier direkt mal anschieben und begrüße natürlich jemanden, da kann man noch so viele Stecker ziehen wie in Münster vom VAR, aber dieser Mann ist immer unter Strom. Hallo und guten Morgen, Alex Küpper.
Hallo in die Runde, schönen guten Morgen. Tja, und wenn Dynamo Dresden in Karlsruhe spielt, dann fährt er mit einem tarnfarbenen Trabi zur Arbeit, Paddy Fritsche.
Da muss ich kurz die Brücke überlegen.
Ja, aber jetzt hast du, ne?
Ich hab's schon gecheckt. Ich hab's schon auf vielen Ebenen verstanden. Außerdem mit dabei derjenige, der damit klarkommen muss, dass ich gar keine Begrüßung heute für ihn habe, weil ich so einen entspannten Sonntag hatte. Ich hab's einfach vergessen. Hallo Gregor Rühl.
Och Mann, das bin ich ein bisschen
traurig. Ja, das tut mir leid.
Also dafür machst du nächste Woche 2.
Ich mach nächste Woche 2. Genau.
Nein, ist ja überhaupt kein Problem. Ich habe hier ja letzte Woche, vor 2 Wochen auch einfach mal die Begrüßung falsch zugeordnet, dann darfst du auch mal eine aussparen, ist völlig okay. Freunde, schön euch zu sehen, schön mit euch zu reden. Wir gehen direkt mal rein in unsere Basisthemen. Wir haben ja letzte Woche die Frage gestellt an die Community nach den Stadion-Essentials. Also was sind die Dinger, die man unbedingt mitnehmen muss ins Stadion, wenn man Fußball gucken geht oder an den Fußballplatz? Und es gab ein paar schöne Rückmeldungen. Mir hat besonders eine Nachricht gefallen. haben wir bei Spotify bekommen. Von einem komischen Usernamen kann ich jetzt nicht zitieren, weil dann breche ich mir die Zunge. Aber der schreibt, nicht gerade ein Basic Stadion Essential, aber mein Vater war früher in der DDR regelmäßig beim RWE, also Rot-Weiß Erfurt, im Stadion und die Stehplätze waren teilweise noch nicht befestigt. An regnerischen Tagen haben er und seine Freunde sich jeder eine Steinplatte mit ins Stadion genommen und auf den Boden gelegt, damit sie nicht im Schlamm stehen. Würde heute wohl eher nicht mehr funktionieren.
Nee, glücklicherweise würde das heute nicht mehr funktionieren, ey.
Gott, aber finde ich, also ne, schön so eine Steinplatte in die Hosentasche und dann bist du bei Regen noch gewappnet, ist doch top.
Stell dir wirklich mal vor, ey, so ein bewölkter Tag, weiß ich, regnet es wirklich und dann, Jungs, nehmen wir es mit. Ja, komm, pack's ein und dann
und bist schon 20 Minuten und bist schon 20 Minuten unterwegs. Ach, Brigitte, wir haben die Steinplatten vergessen. Ja, ostdeutsche Stadion-Sitzkissen.
Das Ding ist aber auch, es hatte früher auch jeder eine, weißt du? Also wenn ich meinen Vater fragen würde, hier Papa, ich brauche mal ganz dringend eine Steinplatte, so 30x30, sagt er, ja warte, dauert keine 2 Minuten. Ich weiß, wo eine liegt.
Ja, habt ihr auch noch Stadion Essentials Rückmeldungen bekommen?
Ja, Erik hat sich gemeldet, sogar mit Fotos aus verschiedenen Blöcken. Ein Foto kommt aus Duisburg, beim anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Und er hat immer einen Flachmann mit dabei. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir sind ja ein öffentlich-rechtlicher Sender, dass er da ein Wässerchen drin hat, um nicht das überteuerte Stadiongetränk kaufen zu müssen. Den hat er auf jeden Fall immer in der Jacke, wenn er zum Fußball geht.
Ach, das hat er mir auch geschickt. Er hat sogar Bilder geschickt, ne?
Ja, genau.
Er hat geschrieben, gefüllt mit Goldi. Mit Goldi meint er Wasser, ne?
Ja, richtig, das sag ich ja.
Ja.
Genau, mit Goldi meint er Wasser. Ich fand das sowieso, also überragend, danke für das Vertrauen an der Stelle, so wie viele Nachrichten da auch dabei waren oder auch irgendwie DMs oder Kommentare, wo so Leute sich quasi komplett uns entblößt haben und erklärt haben, wie sie da was genau wo reinlegen, in welchen Stoffbeutel und dann den Schal nochmal drüber und darüber wird das nochmal gelegt, so uns erklärt haben, so wir haben auch eine Nachricht, ich sage jetzt den Namen natürlich nicht, den Namen bekommen von einem Fußballfan eines Zweitligisten, sagen wir es mal so. Der mir wirklich so ins Detail herein erklärt hat, wie er das immer wieder schafft, das da reinzuschmuggeln, wo ich auch so dachte, boah, Bro, danke. Aber ganz ruhig,
Soll er das doch das nächste Mal mit einer Steinplatte probieren?
Wollte gerade sagen, der Schleiferstoffbeutel ab am Boden,
nicht.
Ey.
Da lieber ist. Nicht machen. Es gab ja natürlich auch noch schöne Nachrichten von, oder viel kam so dieses, ja, ich wollte gerne Sonnencreme mit reinnehmen bei einem Spiel, wo 40 Grad waren, durfte ich nicht. Ist natürlich dann bitter, aber schöne Rückmeldung auf jeden Fall zu den Stadion Essentials bekommen. Und Paddy, du hast auch, weil apropos Sonnencreme, wir haben ja auch über den Sonnenhof Groß Asbach gesprochen letzte Woche und da hat dir jemand geschrieben.
Überragend, das ist eine total liebe Nachricht von Frank Koch. Und wir haben ja so ein bisschen mit einer gewissen Polemik drüber gesprochen, haha, vielleicht gibt's da auch sowas, ne, irgendeine Jugendherberge so in Sonnenhof oder in Groß-Asbach und turns out, natürlich gibt es das. Frank hat geschrieben, grüß dich Paddy, bin zwar Schwabe, aber höre echt gerne zu, bei Im Osten geht die Sonne auf. Da war mir natürlich ein Grinsen nicht zu verkneifen, als ihr über das Landschulheim Sonnenhof gewitzelt habt. Für dich als ultimativer Schlager und Andrea Berg-Fan wäre das auf jeden Fall eine Reise wert, da Uli Färber, das ist also ihr Ehemann von Andrea Berg, und sie das Ding betreiben und selbst deine bessere Hälfte die Wellnesslandschaft genießen würde. War natürlich selbst noch nie dort, weil ich zu geizig bin für sowas und da kloppe ich lieber das Geld beim Fußball und Basketball schauen raus. Beste Grüße, macht weiter so. Grüße an die anderen beiden. In diesem Sinne habe die Ehre. Also, total lieb. Ganz liebe Grüße zurück in Richtung Sonnenhof Asbach und muss schon sagen, ja, es ist schon hübsch. Und du kannst da tatsächlich auch immer schön Ostern so feiern mit Andrea Berg zusammen tatsächlich. Die hatte auch immer ihre eigenen Auftritte. Ich werde trotzdem wahrscheinlich eher fernbleiben, aber es sieht total schön aus, auf der Homepage zumindest schon mal. Und liebe Grüße in die Region Asbach. Küppi, du warst auch da, ne? Und du kennst es ja eigentlich sogar mehr als wir.
Ja, in dem Hotel war ich tatsächlich noch nie, aber das muss ein Riesenteil sein, wo auch immer ganz offensichtlich Partys stattfinden, also alle Altersklassen, gerne auch mal etwas gehobene Altersklassen, die dann da nochmal steil gehen. Ja, wie gesagt,
mach mal im Sommer Trainingslager.
Genau.
Bei Andrea.
Ja. Und dann fahren wir rüber zum Stadion mit der Blockhütte. Ja, ich war am Dienstag da gegen Energie. Super emotionales Ding für Cottbus, wie sie es dann am Ende gezogen haben. 2-1 gewonnen nach Rückstand. Pele Wollitz wirklich extrem euphorisiert und stolz. Ich habe ihm dann die Frage gestellt nach unserer Folge letzte Woche. Sind Sie immer noch der Meinung, dass Energie Cottbus Außenseiter ist? Und er hat gesagt, ja, ist er immer noch und hat das dann auch solide begründet, weil er einfach sagt, was wir hier an Spielern mit dabei haben, die ja nicht höherklassige Erfahrungen haben, die aus der Regionalliga kommen, die gerade ihre ersten Meter machen in der dritten Liga und trotzdem Woche für Woche abliefern. Wir sind ein Außenseiter, der sehr ambitioniert ist und am Ende hoch will.
Schön. Am Ende, Gregor, gibt es einen einzigen Greifswald-Fan, der auch ambitioniert ist, ne?
Ja, das ist, also Leute, wir sind wirklich, es sind Dinge passiert unter der Woche und im Osten geht die Sonne auf. Wir sind Millionäre. Wir sind Millionäre, ja. Denn es haben 999.999 Menschen mehr als Robin alleine im Steher haben das Reel gesehen von seiner Geschichte, die ich vorgelesen habe. Das war wirklich cool, dass das so krass funktioniert hat. Und offensichtlich die Leute, dass sich so viel weitergeschickt haben. Es ging natürlich um die Geschichte von Robin, dem einsamen Greifswald-Fan, der nicht alleine als Greifswald-Fan in Halle war, das mal vorangeschickt, aber er war alleine im Stehbereich. Und das haben wir ja letzte Woche erzählt und ja, viele Leute haben sich das angeschaut und es war echt cool, weil der Greifswalder FC hatte mir darauf geantwortet und meinte, ob ich den Kontakt zum Robin hätte, weil sie fanden das Weltklasse, Greifswalder überall und er bekommt mal eine Freikarte für das nächste Spiel von uns, haben sie gesagt, fand ich gut. Robin selber hat mir auch geschrieben und gesagt, danke für den Zusammenschnitt. Eure Idee mit dem kleinen Spruchband in Anlehnung an Groß Asbach in Dresden habe ich mir mal notiert. Also wenn er das nächste Mal alleine im Steher ist, dann malt er dann vielleicht auch mal was. Und ja, war einfach eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob hattet ihr noch ein paar Kommentare dazu gelesen? Es hat mir durchaus schon mal ein paar Leute da auch drunter kommentiert, dass sie ähnlich witzige Auswärtsfahrten hatten. Ich kann, also weiß nicht, habt ihr was? Sonst kann ich hier mal eine Nummer vorlesen.
Gib gerne mal was frei.
Wir waren mal, ja, dann lese ich mal vor, wir waren mal zu fünft mit Sandhausen auf Auswärtsfahrt in Burghausen unterwegs mit dem Wochenendticket, sonst war niemand im Fanblock. Die Mannschaft fand super, dass überhaupt jemand da war. Nach dem Spiel hat jeder ein Trikot bekommen und vom Manager gab es einen Fuffi für die Heimfahrt, die entsprechend lang war. Irgendwann nachts um 22:30 quatscht uns in Heilbronn am Bahnhof ein Betrunkener an von wegen, ey, ihr seid die fünf Sandhausen-Fans, ich habe euch in der Sportschau gesehen.
Stark. Cool. Sofort populär geworden.
Ja, ist schön. Ist ja wirklich, also gute Nummer, schöne Geschichten, die danach da in den Kommentaren waren und generell super Story mit Robin. Vielen Dank nochmal für die Einsendung und schön, dass ihr das euch so viel angeschaut habt, dass da jetzt 1 Million Klicks drunter stehen. Ist doch herrlich. Dann habe ich noch eine schöne Meldung bekommen aus der Thüringen-Liga, denn da war ja Derby. Wismut Gera hat gegen Wacker Nordhausen gespielt und mein Kollege Nick war da, der hat mir so einen kleinen Einblick gegeben. Der hat gesagt, die Highlights waren ein Typ, der die Logos von Wismut Gera, Dynamo Dresden und dem BFC auf seiner Wade tätowiert hatte. Fand ich auch mutig.
Okay.
Es gab nur Radler wegen der Sicherheit, war wohl ein Hochrisikospiel. Und ja, war richtig viel Feuer drin, beide Vereine mit ein paar Szenen da. Das Spiel wurde ja schon ein paar Mal abgesagt. Wir erinnern uns an das Käfer-Larven-Gate irgendwann in der Hinrunde. Ja. Und das Rückspiel ist jetzt auch schon am 4.4. in Nordhausen. Also wer Lust hat, da nochmal ein bisschen ehrlichen Fuppes zu sehen, der kann das gerne machen. Und vielen Dank nochmal für diesen Bericht.
Hast du jetzt schon gesagt, wie es ausgegangen ist? Habe ich gerade gepennt?
Das habe ich mir
natürlich... Ergebnisse irrelevant.
Das habe ich mir natürlich irgendwo notiert, aber find's jetzt nicht, woran du wieder erkennen kannst, was mich am meisten interessiert. Was ich wollte gerade sagen,
so Ergebnis völlig irrelevant.
Gregor ist der Mann fürs Drumherum.
Spielt überhaupt keine Rolle. Gregor, Ergebnis Lichtenberg-Derby, hast du da vielleicht eins für uns?
Küppi, recherchier doch mal, wir reichen es gleich nach. Sagen,
ja, Küppi, Küppi recherchiert nebenbei und du kannst, da sagst du mal Lichtenberg, da warst du ja auch im Stadion, also vielleicht hast du da irgendwas gemerkt, ey.
Ja, davon bin ich natürlich auch noch völlig geflasht, wie gesagt, ich war am Wochenende, am Samstag in Cottbus und am Sonntag dann habe ich mir natürlich noch das Schmankerl rausgesucht, Sparta Lichtenberg gegen Lichtenberg 47, Oberliga, über 800 Zuschauer, ist am Ende 3-3 ausgegangen. Der Sohn von Ronny Nicole, Etienne Nicole, hat ein fantastisches Freistoßtor geschossen. Es hat stattgefunden auf dem Paul-Kalkbrenner Sportfeld. Das ist ja die Sportstätte von Sparta Lichtenberg. Super geile Stimmung, mega Wetter. Es gab Erdbeerbowle, es gab wegen des Internationalen Frauentags waren Blumen überall. Die Stimmung war top, das Ergebnis war Hammer. Also große Empfehlung, sich mal solche Spiele rauszusuchen. Fünfte Liga, Sonnenschein, Radler und alles wunderbar. Küppi, hast du in der Zwischenzeit, wo ich, kannst du meine Ehre retten?
Ich habe. 26. Minute geht Wacker Nordhausen mit 1-0 in Führung. Und dann geht es richtig rund in der Schlussphase des Spiels. Andi Haupt, 86. Minute, Andi Haupt, 90. Minute. Die BSG Wismut Gera gewinnt mit 2-1.
2-1, ja. Jetzt klingelt es doch wieder.
Ja, jetzt klingelt es, wusste ich doch. Ach, jetzt wo du Haupt sagst, jetzt, ach, na klar. Komm.
Nein. Ja, Thüringenliga, Lichtenberg-Derby, das ist die Basis, es ist wunderschön. Paddy, du hast auch noch eine schöne Meldung bekommen, die das Schiedsrichterwesen betrifft.
Ja, die fand ich super krass. Und zwar, wir sprechen ja häufiger mal über das Thema Schiedsrichterei, genau. Und mir hat Georg geschrieben, ihr habt mal im Podcast erzählt, dass Schiris fehlen. Ja, weil das so ist, ne? Habe die Folge damals mit meinem Sohn gehört und habe uns informiert und er hat schon den schwierigen Lehrgang erfolgreich bestanden. Morgen, also quasi Aufnahmestand heute jetzt zum Montag, pfeift er sein erstes Spiel. Wir als Eltern sind aufgeregter als er, aber das Schiri-Patensystem des DFB ist wirklich sehr beruhigend für alle. Macht weiter so und Grüße an Gregor und an Küppi. Also wir drücken einfach, glaube ich, die Daumen, aber sagen vor allem ganz viel Spaß an den Sohnemann, weil darum geht's primär, dass er es einfach genießt, dass er Bock hat und ich glaube, dass sich Mama und Papa dann heute ganz spät abends auch in ein Sprudelwasser reingenehmigen können, wenn es wieder alles ein bisschen beruhigter ist, die Situation. Mega cool, also das hat mich total gefreut.
Ja, wir sind gespannt auf Rückmeldungen.
Ja, bitte unbedingt.
Wie viele rote Karten verteilt werden mussten.
Ja, aber du legst nicht, ja so. Hoffentlich nicht so viele, weil man muss nach jeder roten Karte ja einen Bericht schreiben und deswegen sollte man das tun.
Stimmt.
Nein, wenn man rote Karte geben muss, dann sollte man das natürlich machen, aber ich weiß immer noch, dass.
Heute wird quasi so ein bisschen sein Weg so festgelegt, ne? Will er so dieser Raubein-Schiri sein? Ist er so der Kumpeltyp, so Patrick Ittrich-mäßig? So heute quasi entscheidet sich so der erste Schritt, in welche Richtung gehe ich? Gehe ich Richtung Pierluigi Collina? Oder in welche Richtung wird's?
Wir sind gespannt.
Ja, und bleibt er bei seiner Linie, bleibt er seiner Linie treu, über die in diesen Tagen so viel diskutiert wird.
Genau.
So, wir schließen die Rubrik hier gleich ab und das machen wir natürlich immer folgendermaßen.
Was? Wie heißt ihr?
Ja, und dann muss ich jetzt doch nochmal Rückbezug auf Robin nehmen und den Greifswalder FC, denn der Vereinsname der Woche ist diese Woche die Betriebssportgemeinschaft Kernkraftwerk Greifswald. Vorgängerverein unter anderem vom Greifswalder SC und vom Greifswalder SV und daraus ist irgendwann in Zusammenschmelzung mit dem FC Pommern Greifswald dann der Greifswalder FC entstanden, alle im Volksstadion gespielt in Greifswald, also wilde Fußballgeschichte auf jeden Fall da oben und ja, Trägerbetrieb, also das Kernkraftwerk da oben gewesen. Die BSG KKW Greifswald hat fast durchgängig von 68 bis 1990 DDR-Liga, also zweite Liga gespielt, hatten dann auch mal Ambitionen, ein bisschen höher zu spielen, haben unter anderem eine Partnerschaft mit Hansa Rostock sind sie eingegangen, dann kam irgendwann die Wende dazwischen und der Fußball in Greifswald wurde ein bisschen durchgerüttelt und ist jetzt aber so.
Der Atomausstieg ist schuld. Sonst würden sie zweite Liga spielen.
Genau so ist es. Aber die Fanbase ist trotzdem da, wie wir diese Woche und letzte Woche ausreichend gehört haben. Und wilder Vereinsname auf jeden Fall, wenn man den so liest. Habe ich auch noch ein Gläschen von. Vielleicht.
Wovon nicht?
Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, ey.
Auch noch mal ein kleines Video dazu. So. Auswertung Tippspiel steht hier auf meinem Zettel. Wir haben ja letzte Woche zwei Sachen getippt. Und zwar einmal Energie gegen Hansa. Da lagen Alex und ich in der Tendenz richtig, denn ich habe 2-2 getippt und Alex 1-1. Und Paddy hat 3-1 für Energie getippt. sonst weiß ich nicht. Hieß es jetzt hier irgendwann mal, dass wir nochmal über den Gesamtstand reden müssen vom Tippspiel, aber mir fallen jetzt irgendwie die Punkte nicht ein.
Na, das ist ja gar kein Problem.
Ja. Weil du hast die jetzt wahrscheinlich wieder wie so ein Streber dann da liegen. Ne?
Ich habe mir die sogar inzwischen schon tätowiert, diese Punkte, also Zwischenstand unseres Tippspiels. Schlusslicht, Abstiegskampf pur, Alex Küpper mit 13 Punkten. Danach im gesicherten Tabellenmittelfeld Gregor Rühl mit 18 und ich Tabellenführung mit 23 aktuell. Das ist so der Zwischenstand.
Das erinnert mich so ein bisschen an Schalke, die sich bis heute für die 4-Minuten-Meisterschaft feiern, weil sie es am Ende eben doch nicht geschafft haben.
Ja, Leute, ihr weißt, bei mir wisst ihr es ja eh schon, ich habe es ja jetzt gerade auch in den letzten Minuten gehört, Ergebnisse sind mir relativ egal.
Ja, das stimmt.
Deswegen habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, wie der Stand ist. Aber Paddy, du hast eine wunderschöne Basispartie rausgesucht, die wir für die nächste Woche mal tippen wollen.
Ja, richtig, weil ich dachte, komm, ne, dass Küppi auch mal einen Korn findet vielleicht, wenn es nicht um Expertise geht. Wir tippen ein Spiel aus der Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld. Das ist das Spiel, was wir tippen wollen. Und zwar, es ist der 16. Spieltag. Samstag um 15 Uhr spielt der ESV Petersroda gegen die Spielgemeinschaft Jeber-Bergfrieden-Serno. Und ich frage euch, ich habe vorher auch nicht auf die Tabelle geguckt, wie geht's aus? Ich habe keine Ahnung.
Sag bitte. Hast du geguckt oder nicht? Ich habe es hier gerade.
Ich habe nicht geguckt. Ich schwöre auf alles. Ich habe nicht geguckt auf die Tabelle. Ich habe keinen Plan. Ich gehe jetzt vom Vibe-Faktor.
Sagst du bitte nochmal in Zeitlupe die Vereinsnamen?
ESV Petersroda und die Spielgemeinschaft, wenn SG in dem Fall dafür steht, aber davon gehe ich aus, Jeber mit J, Bergfrieden, Serno.
Herrlich.
Also übrigens ganz kurz, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Der ESV Petersroda von 1919 ist Tabellensechster mit 26 Punkten plus 33. Boah. Und jetzt muss ich nochmal kurz gucken, weil nur in den Ergebnissen ist ausgeschrieben, die SG Jeber Bergfrieden Serno ist 10. 13 Punkte, also genau halb so viele. Minus 9.
Wie viele sind in der Liga drin? Ist das schon Abstiegskampf für die SG Jeber Bergfrieden Serno?
14 Mannschaften spielen mit und sie haben im Moment 7 Punkte Vorsprung vor dem Vorletzten. Ich weiß nicht, wie viele absteigen.
Okay. Deutsche Saarbrücken.
Also relativ komfortabel sieht das Ganze aus. Aber sie müssen natürlich auch auswärts ran in Petersroda. Ja. Von daher dürft ihr gerne vorlegen, wenn ihr möchtet.
Also dann bleib ich. Wahrscheinlich, weil da auch ein bisschen Wind pfeift. Und das sind die Petersroda gewohnt. Ich sage, das wird mal ein Kantersieg. Wir müssen mal einen Kantersieg tippen. Das wird ein 4:0 für Petersroda.
Nee, ich sag, das wird ein hitziges Spiel. Und am Ende trennen sie sich 2-2, die Jungs.
Ja, jetzt würde ich natürlich gerne Auswärtssieg tippen, aber ihr habt gerade gehört, dass ich eh schon abschmiere. Jetzt muss ich natürlich Favoritensieg tippen und bin bei einem 3-1 für Petersroda.
So richtig lame, ey, ne? Wunderbar. Schauen wir mal. Also liebe Grüße nach Jeber Bergfrieden Serno, wo auch immer. Und viel Erfolg, nichtsdestotrotz, am Wochenende. Das Spiel tippen wir. Wir haben ja eine Sache, ne, die wir uns hier so angenommen haben. Wenn wir alle drei komplett reinscheitern, dann gibt es da was Gutes sozusagen zurück. Und wir haben ja letzte Woche gesagt, wir haben ja alle drei eine falsche Tendenz getippt beim Spiel des Halleschen FC bei Chemie Leipzig. Und da ist keiner auf einen Halle-Sieg gekommen. Deswegen haben wir uns sowas ausgesucht, das noch der Vollständigkeit halber nachgereicht. Und zwar werden wir jeweils 15 € spenden pro Person an den Bus 4 Jahreszeiten für Menschen in Not in Halle Saale. Der Bus 4 Jahreszeiten, der rollt 3-mal in der Woche als Kälte-, Tafel- und Sachspendenbus durch verschiedene Stellen in der Stadt und ist für alle bedürftigen Menschen da. Und ja, kann man sich gerne mal informieren, kann man gerne mal auch hinspenden und das werden wir entsprechend so tun. Genau, und das Gleiche dann vielleicht auch in Richtung Serno.
Im Osten geht die Sonne auf, artet auf die sozialfreundliche Komponente und unterstützt gesellschaftlich gute Organisationen. Und außerdem achten wir auch auf unsere feuilletonistische und bildungspolitische Komponente, denn es gibt eine Ankündigung zu machen. Keiner weiß, wie wir da gelandet sind, aber der Bildungspodcast Im Osten geht die Sonne auf wird auf der Buchmesse zu hören sein und zu sehen sein. Freunde, wir haben einen Auftritt am 22.03. am Sonntag und werden euch zu dritt empfangen auf der Podcastbühne auf der Leipziger Buchmesse. Paddy, du organisierst noch Glücksrad und Kinderschminken, habe ich gehört. Gibt's genau. Auch noch dazu bei diesem Event. Und ja, wir dürfen da tatsächlich eine Stunde lang über Ostfußball reden und das stand wirklich nicht auf meiner Bingo-Karte, so karrieremäßig, dass ich auf der Buchmesse, auf der ich früher sehr oft in der 7., 8. und 9. Klasse war und Kulis eingesammelt habe, dass ich da jetzt nochmal mit euch beiden Nasen eine Stunde über Fußball reden darf. Also das fand ich wirklich schön.
Also das wird eine mega coole Sache, ne? Also nochmal, am Sonntag, 22. März, das heißt in Stand heute 2 Wochen in der Halle 2 auf der Audiobühne um 14.30 Uhr. Da geht's los und bringt euch mit und bringt gerne eure Basisgeschichten mit. Natürlich auch für die Rubrik immer wieder gerne gesehen. Schreibt uns, schreibt Sport im Osten, schreibt's in die Kommentare, dass wir genauso uns weiter durchwühlen können durch eure Wochenendgeschichten, durch die Fußballbasis, weil das ist das, was zusammenschweißt. Und wie gesagt, gerne auch in persona Buchmesse Leipzig 14.30 Halle 2 am 22. Das ist wild, oder?
Wirklich wild. Ich freue mich sehr darauf und ja, es wird unser erster Live-Auftritt. Wir werden versuchen, viele Fragen zu beantworten. Folgende können wir nicht beantworten. Wie lebte es sich als Teenie in der DDR? Warum gibt es das superfeste, bruchfeste Glas aus der DDR nicht mehr? Kuriose Momente, besondere Ereignisse und ganz alltägliche Begebenheiten vor und nach der Wiedervereinigung. Imme Tröger und Frank Michael Bauer ergründen das Lebensgefühl der Menschen im Osten. Exquisit, das Leben im Osten, so heißt der Podcast, der zu hören ist in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt, wenn er euch für diese Themen interessiert und diese Fragen interessiert, die, finde ich, doch sehr interessant sind, dann könnt ihr da gerne mal reinhören. Diesen Podcast gibt es da zu hören in ARD Sounds. Viel Spaß dabei und wir gehen jetzt mal in unsere Themen rein. Wir machen mal so einen kurzen Rückblick, wir haben es ja schon kurz angerissen. Wir hatten letzte Woche englische Woche, Alex war in Groß-Asbach, 4000 Rostocker waren am Mittwoch in Hannover und haben ihren Verein gegen Havelse lautstark unterstützt. Und Paddy, du warst in einem Raum und hast da wolltest da ein Fußballspiel
ich
sehen,
wollte,
hast,
ja,
aber
genau.
Hast aber ehrlich gesagt nicht viel gesehen und diese Story musst du uns jetzt mal bitte kurz erzählen.
Ja, ich hatte das Spiel von Erzgebirge Aue gegen 1860 München und habe mich eigentlich gefreut. Ich habe lange nichts mehr irgendwie reportiert, was so im Stadion Grünwalder Straße stattgefunden hat und man konnte es kurz machen, fußballerisch war es jetzt nicht so die Creme de la Creme, bis zu einem gewissen Punkt in der zweiten Hälfte, wo Aue dann angeschoben ist. Das Problem war einfach der Nebel, ne? Und ich meine, Küppi kennt das vielleicht, dass es da ab und zu mal so nebeln kann, aber so stark und so krass habe ich das jetzt noch nie erlebt, weder im Stadion sitzend, noch irgendwie auch irgendwo vom Bildschirm. Und ich habe versucht, dieses Spiel zu reportieren. Und keine Chance, so ne, nach so 51, 52 Minuten war Feierabend, auch Unterbrechung dann lange, 20 Minuten hatte Tom Bauer so entschieden, der Schiedsrichter, weil du nichts mehr gesehen hast und wenn die Spieler schon nichts mehr auf dem Rasen sehen, dann saß ich da als Reporter vorm Bildschirm in der Auswärts quasi in der Combox und habe einfach nur gelitten und dann habe ich so versucht, mit unserem Regisseur zu sprechen an dem Punkt, ob wir noch irgendwie Musik einspielen können, dass ich in die 17 Minuten rumtanzen muss und mich im Kreis drehen muss. Turns out, ich musste rumtanzen und mich im Kreis drehen, weil es kein Musik-Backup gab. Und hab dann aber, das fand ich ganz cool, hab dann einfach gesagt, okay, es ist eh irgendwo alles egal. Und wir machen einfach eine gute Laune-Nummer draus und hab sozusagen so ein Live-Q&A gemacht und drauf gepocht, dass ein paar Leute zuhören, die mir auch bei Instagram folgen und hab dann so Q&As gemacht zum Thema Fußball. Hab da so ein bisschen über das Spiel gesprochen, über Fragen gesprochen und ab und zu mal halt immer so einen Zwischenstand durchgegeben, bis das Spiel weiterging. Deswegen, es hat am Ende funktioniert, aber es war auch echt anstrengend, weil der Nebel war brutal.
Also, ja, als du das geschrieben hattest, die 1860-Fans hatten ja auch vorsichtshalber dann selber nochmal für Nebel gesorgt und dann nochmal so ein bisschen Pyro gezündet, sodass man dann noch weniger gesehen hat. Aber da dachte ich schon, Respekt, dass du das da irgendwie überbrückt hast.
Ja, und Paddy, was kamen dann so für Fragen, die du da beantwortet hast?
Einerseits ging es um Entscheidungen in dieser Partie, dann ging es so, die habe ich dann weggelassen, so die Sachen, so was so meine Vita angeht, ob ich sowas schon mal erlebt habe, da haben wir drüber gesprochen, wie dann auch zum Beispiel das Regelwerk ist, ne, auch da kamen Fragen dazu. Das war für mich auch ganz spannend, weil ich das dann auch parallel so ein bisschen recherchiert habe, weil man sich ehrlicherweise darauf jetzt nicht so intensiv nochmal vorbereitet, dass man eben als Schiedsrichter bis zu einer halben Stunde Ermessensspielraum hat, bevor es dann, sage ich mal, kritisch wird. Und also es waren wirklich viele fußballerische Fachfragen, so, und abgesehen von denen halt so ein bisschen, was ich so mache da eigentlich.
Ja, wobei diese halbe Stunde ja auch nur, glaube ich, ein Richtwert ist, ne?
Weil es ist ein Richtwert. Ja, ich meine, wir hatten haben, das Thema ja auch.
Ein bisschen länger pausieren.
Wir hatten das Thema ja auch leider, den Schwenk müssen wir jetzt nicht groß machen, Mannheim gegen Essen mit dieser langen Unterbrechung aufgrund des Böllerwurfs.
Genau.
Wo ich auch gedacht habe, boah, also wenn du 30 so ausreizen darf bis 50, okay, deswegen ist ein Richtwert, aber es war mal ganz spannend, sich da reinzugraben.
Absolut.
Ja, war generell eigentlich eine wilde englische Woche. Ne? Wir hatten am Dienstag die deutschen Frauen, die in Dresden 5:0 gewonnen haben gegen Slowenien. Chemie hat ja auch unter der Woche das Spiel gedreht gegen Chemnitz. Da war auch die Hölle los, habe ich mir sagen lassen. Also da gab es, die Emotionen waren da, Abstiegskampf lebt. Du den Nebel dann also in der Box gesehen. Also es war eine wilde englische Woche. Und am Wochenende wurde ja dann auch wieder Fußball gespielt. Wir schauen als erstes mal auf das Spiel des FCM in Elversberg am Freitagabend. Der FCM mit ein bisschen kompakterer Defensivausrichtung hat allerdings nicht wirklich was gebracht, wenngleich sie auch trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben. Also Patrick Sander hat gesagt, die Mannschaft hat Willen und der Auftritt macht trotzdem Mut. Allerdings hat er auch gesagt, wenn du unten drin stehst, verlierst du solche Spiele. Wenn du oben drin stehst, gewinnst du solche Spiele. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, der FCM ist jetzt tatsächlich, hat die rote Laterne und steht auf dem letzten Tabellenplatz. Was machen wir mit dem Auftritt? Haben wir eine Trainerdiskussion? Küppi, wir haben letzte Woche schon mal kurz drüber geredet. Ottmar Schork hat am vergangenen Montag den beiden Jungs den Rücken gestärkt. Ist so ein bisschen die Frage, wie geht es da jetzt weiter?
Ja, ich glaube, dass das auch richtig ist. Also erstmal haben wir jetzt genau eine Halbserie mit Patrick Sander. Nach dem Hinspiel gegen Elversberg wurde Markus Fiedler freigestellt, damals 0-4. Und jetzt haben wir eine wirklich schwierige Situation in Magdeburg, weil, wie du sagst, die Leistung stimmt, wie ja schon so oft in dieser Saison beim ersten FC Magdeburg. Also wir haben ja ganz oft die Situation, dass wir sagen können, das war vom Auftritt her völlig in Ordnung, die Chancen waren da und am Ende sind es Kleinigkeiten, die am Ende nicht zum Punktgewinn reichen. Zum einen lässt du viel zu viele Chancen liegen durch unter anderem Zukowski, der ja schon gezeigt hat, dass er es kann, aber der dann eben auch oft die Großchancen eben nicht verwandelt. Dann kriegst du wieder ein spätes Gegentor mit so einem perfekt getretenen Schuss da kurz vor Schluss. Also da kommt eine ganze Menge zusammen für den ersten FC Magdeburg. Jetzt hast du von den letzten 7 Spielen 6 verloren. Und ja, dementsprechend wird das ganz schön eng. Ich glaube, dass es richtig ist, Patrick Sander weitermachen zu lassen, weil das ja ganz offensichtlich funktioniert zwischen ihm und der Mannschaft. Und irgendwann bist du als Trainer dann auch machtlos, wenn es halt nur noch diese Kleinigkeiten sind. Kann mir trotzdem vorstellen, dass, wenn es so weitergeht, dass sie versuchen, irgendwann nochmal die letzte Patrone zu zünden und zu sagen, wir müssen jetzt nochmal einen Akzent setzen, irgendwie in die Köpfe nochmal irgendwas bewirken. Das will ich nicht ausschließen, aber ich halte es für richtig, erstmal mit Patrick Sander weiterzumachen.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie ihn dann eher wieder ins zweite Glied zurückschieben, also quasi in die zweite Mannschaft, als ihn komplett zu entlassen, glaube ich. Also ich kann mir das kaum vorstellen, dass dann die Patrone so aussieht, dass man ihn komplett kündigt bzw. freistellt, ehrlich gesagt. Das große Problem ist halt irgendwo die Qualität in der Offensive, die eigentlich ja da zu sein scheint, aber ich habe euch das, glaube ich, auch letzte Woche geschickt, dass du in der Expected Goals-Tabelle, also in der Tabelle, die sozusagen die Punkte so aufaddiert, als ob du alles, was erwartbar ist, auch getroffen hast vor der Bude, da bist du halt Fünfter, ne? Also du bist Tabellenfünfter, weil du eigentlich offensiv wirklich Spektakel spielen kannst und eben auch dir diese Chancen kreierst, teilweise eben immer erst mit bisschen Nachdruck in der zweiten Hälfte, aber du kommst eben zu diesen Tormöglichkeiten. Und ohne da jetzt zu großen Wert dran zu hängen, aber eine Diskrepanz zwischen richtiger Tabelle und Expected Goals Tabelle von 13 Plätzen, das ist jetzt schon eklatant und jetzt auch nicht nur ein Ausreißer.
Ja. Und du hast die besondere Situation, jetzt haben wir über die Offensive gesprochen, du musst natürlich auch über die Defensive sprechen, auch wenn die relativ stabil stand in Elversberg, aber viel zu oft, viel zu viele Gegentore kassiert und jetzt haben wir wirklich eine skurrile Situation in der Tabelle. Der Tabellen 18. der 1. FC Magdeburg hat 35 Tore erzielt. Der Tabellen 1. der FC Schalke hat auch 35 Tore erzielt. Allerdings haben die halt nur 21 kassiert und der 1. FCM 48. Deshalb hat Schalke mehr als doppelt so viele Punkte wie Magdeburg, obwohl sie exakt die gleiche Toreanzahl erzielt haben.
Ja, ist schon wirklich Wahnsinn. Was trotzdem nicht, also die Tabellensituation ist trotzdem nicht so katastrophal. Du bist zwar auf dem letzten Platz, aber hast ja 23 Punkte und Dynamo steht auf dem 13. Platz und hat 26 Punkte. Also da ist auf jeden Fall noch alles drin. Was ein bisschen bitter ist jetzt, kommende Woche spielen sie gegen, also erstmal gegen Darmstadt, also auch jemanden, einen sehr, sehr guten Gegner. Plus, es sind jetzt die Strafen ausgesprochen worden, wegen der Ausschreitung rund um den El Clasico. Also der Block U wird am kommenden Heimspiel leer bleiben. Es gibt zwei Spiele Sperre, eins davon wird jetzt gegen Darmstadt schon umgesetzt, eins davon ist auf Bewährung, also doppelt bitter, nicht mit dem vollen Heimpublikum und der vollen Unterstützung da aufzutreten, plus es gab noch eine Rekordgeldstrafe von 186.000 Euro, die der FCM auch angenommen hat und jetzt müssen sie irgendwie versuchen, alles zusammenzuhalten, irgendwie die Abwehr zusammenzuhalten und Zukowski nochmal ein bisschen durchzurütteln, dass er wieder so trifft wie zwischenzeitlich schon mal, als er irgendwie jedes Spiel genetzt hat. Und ich glaube, dann sieht es gar nicht so verkehrt aus für einen FCM.
Das ist die Rückkehr der Kollektivstrafen, oder? Vertue ich mich, hatten wir in den letzten Jahren schon mal was in Deutschland. Also es hieß ja irgendwann mal, wird nicht mehr gemacht. Jetzt haben sie sich, glaube ich, gezwungen gesehen angesichts der Massivität dieser Ausschreitungen. Aber schon eine Zäsur, muss man sagen, ne?
Ja, eine Zäsur sicherlich, wie auch sicherlich die gesamten Ausschreitungen oder dieses gesamte Spiel. Ja. Aber ja, trotzdem, ja, klar. Wird sicherlich auch noch nicht alles sein, was rund um das Spiel da noch passiert an Folgen.
Da können wir sicher sein. Ich dachte, als du sagst, was richtig bitter ist, kommst du jetzt mit Greuther Fürth um die Ecke. Weil das natürlich dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden richtig wehtut, dass die plötzlich anfangen zu punkten. Also die waren ja Letzter. Relativ abgeschlagen sogar schon, also nicht abgeschlagen, aber schon deutlich Letzter. Und jetzt haben sie einfach 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt, unter anderem mit einem Punktgewinn gegen den Tabellenführer Schalke 04, jetzt gegen Hannover, die auch hoch wollen, gewonnen. Also bitter, dass die da jetzt plötzlich anfangen, richtig loszumarschieren.
Ja, ist ja aber trotzdem eine gute Überleitung, die ich jetzt von dir natürlich gerne mal so übernehme.
Gerne.
Wie Fürth spielt, wie die Spielvereinigung Fürth, ne? Du darfst nicht Greuther sagen, das mögen die Fans gar nicht. Die wollen ja wieder zurück zu dem Namen Spielvereinigung Fürth.
Kurz, aber das werden die nie schaffen. Das werden die einfach nicht schaffen. So glaube ich nicht.
Ja, der Franke hat Durchsetzungskraft, traut ihm mal nicht zu wenig zu. Auf jeden Fall spielt das natürlich Dynamo auch nicht so richtig in die Karten. Dynamo am gestrigen Sonntag 3:3 in Karlsruhe, tatsächlich Ergebnis wie im Hinspiel. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist in letzter Zeit total oft so, oder? Dass Hinspiele so ähnlich, also die dasselbe Ergebnis haben wie Rückspiele. Mit Magdeburg Fürth hatten wir
das ja auch. Woher willst du das wissen? Du guckst doch nie auf Ergebnisse.
Ja, stimmt. Ach, muss ja direkt hier nochmal so einen reinwürgen.
So.
Ein Ergebnis, ich habe es dann gestern auch in unsere Gruppe geschrieben, was man sicherlich vorm Spiel unterschrieben hätte. Paddy dann direkt geschrieben, nee, aber nicht, wenn du da 3-1 führst und wenn Fürth auch punktet. Wie hast du es gesehen, Paddy? Also ich war sehr positiv, oder was heißt überrascht. Eigentlich passt ja gut in die Leistung jetzt der letzten Wochen, aber die erste Halbzeit war ja wirklich bockstark von Dynamo. Erstmal deine Einschätzung dazu und gleich daran angeschlossen noch die Frage, was passiert eigentlich dann so in der zweiten Hälfte? Warum kegelt man sich da irgendwie noch das 3-3 rein und verliert sogar fast noch?
Ja, also die erste Hälfte hat, finde ich, jetzt nichts Neues aufgezeigt, sondern einfach nur bestätigt, dass Dynamo Dresden zweifelsohne angekommen ist in dieser zweiten Fußball-Bundesliga in meiner Wahrnehmung und das schon eine ganze Weile und das ist ja auch eine Wahrnehmung, die inzwischen viele teilen, dass es einfach eine Mannschaft ist, die fußballerisch auch was mit dem Ball anfangen kann. Ich fand es spannend, dass Karlsruhe das auch zugelassen hat, also ich glaube mittendrin in Hälfte 1 oder kurz vor Ende Hälfte 1 waren es mal knapp 65% Ballbesitz für Dynamo Dresden auswärts und der KSC hat es so geschehen lassen und der KSC ist ein ganz etablierter Zweitligist, also das ist erstmal ein Kompliment an Dynamo Dresden. Die Tore, die, also du machst 3 Tore aus 1,08 Expected Goals, also es war auch nicht unbedingt so erwartbar, waren ja auch eine Traumbude zum Beispiel dabei von Hauptmann beispielsweise, also das fiel alles so ein bisschen aufeinander, aber für mich geht dieser Halbzeitstand erstmal komplett in Ordnung und Dynamo Dresden zeigt einfach, dass man doch einen spielerischen Ansatz auch mitnehmen kann von Liga 3 in die zweite Fußball-Bundesliga mit Anpassungen, mit neuem Personal im Winter, das ist alles richtig, das ist alles fair. Aber die erste Hälfte war fußballerisch, fand ich, sehr, sehr stark. Auf der anderen Seite aber auch vom KSC wirklich schwach in meiner Wahrnehmung. Also da habe ich mir ein bisschen mehr vorgestellt. Und ich glaube, das hat dann so in Hälfte 2 ein bisschen mehr zueinander gefunden. Dann ist es wieder Ben Verhaert, den wir letzte Woche schon hatten bei Magdeburg. Ne? Ja, dieses Ding,
der ist so gut.
Wo ich schon gesagt habe, boah, mal beobachten. Jetzt würde ich weiterhin sensibilisieren und sagen, weiter beobachten. Ob der das so...
Wirklich, der will zur WM mit Tunesien.
Ach, mit Tunesien, ja, krass, ja. Naja, also ich halte es nicht für abwegig, weil das ist dann, wenn du einen bringen kannst in der 70., 75. Minute, ne, der nochmal so loswuselt gegen müde Beine, ja, brutal. Und die Abschlussqualität, das waren jetzt 2 Dinger, die jetzt auch schwer zu treten waren. Ja, am Ende, also geht das 3-3, du hättest es vielleicht vorher unterschrieben, wie du es gesagt hast, weiß ich nicht, Küppi, weil... Da du halt weißt, dass Fürth anfängt zu punkten und du kannst ja gucken, wie eng das hinten ist und das, ich will nicht sagen, dass jedes Spiel inzwischen ein Pflichtsieg ist, aber du weißt natürlich irgendwo im Hinterkopf theoretisch, alles, was du nicht gewinnst, irgendeiner wird schon gewinnen von den 6 da unten drin, so, ne?
Ja, die Situation ist angespannt, nichtsdestotrotz mache ich mir um Dynamo relativ wenig Sorgen, also diese Leistungssteigerung in der Rückrunde, die ist schon immens. Die SGD hat jetzt in der Rückrunde in 8 Spielen schon genauso viele Punkte geholt wie in der gesamten Hinrunde zusammen. Damals waren es 13, jetzt sind es wieder 13. Und wenn Dynamo so weitermacht wie in den ersten Wochen der Rückrunde, dann werden sie die Klasse halten. Und da ist dann, auch wenn es am Ende ärgerlich ist, ein Punkt auswärts in Karlsruhe absolut im Soll. Also völlig in Ordnung, dieses Ergebnis, auch wenn es wehgetan hat, wie es zustande gekommen ist. Aber um Dynamo mache ich mir keine Sorgen, wenn sie so weitermachen wie bisher. Weil dann werden sie es schaffen, 3 Vereine hinter sich zu lassen.
Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Wir gehen wirklich in die absolute Crunch-Time jetzt rein, die Saisonendphase. Ich finde das ja cool, dass das so spannend ist da unten drin. Es ist noch für jeden alles drin und... ja, einfach zweite Liga, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, macht wahnsinnig Bock. Genauso wie auch die dritte Liga. Wir schauen mal auf den sonnigen Samstag in der Lausitz. Wir hatten sowohl Küppi als auch ich hatten beide das Spiel sehr auf dem Schirm. Paddy, du hast es natürlich auch verfolgt. Ich war da, ich bin hingefahren und hatte wirklich einen tollen Tag in Cottbus. Bei grandiosem Wetter hingelaufen zum Stadion. Man hat so dieses Knistern irgendwie in der ganzen Stadt. Hat man
war so wirklich gemerkt, so, ne? Das ist sogar in Leipzig angekommen, dieses Knistern.
Dieses Ostderby-Knistern, auch da, wenn du in Cottbus zum Stadion läufst da über einen Fluss darüber, siehst du in die Flutlichtmasten, alle machen sich auf den Weg dahin. Ich hatte ein bisschen Verspätung mit dem Zug, ich bin aus Berlin gefahren, hatte ein bisschen Verspätung und meine Akkreditierung, also man muss ja immer, wenn man pressemäßig, arbeitsmäßig bei so einem Spiel ist, hat man ja keine normale Eintrittskarte, sondern hat immer eine Akkreditierung, dass man da auf die Pressetribüne kann und die muss man immer irgendwo abholen. Und ein Kollege, unser lieber Kollege Toni, hat meine Akkreditierung schon mitgenommen, aber schon in diesem Bereich, hinter diesem Einlass quasi. Und ich war dann an dem Häuschen und hätte da reingemusst, hatte aber quasi die Akkreditierung noch nicht. Ich dachte so, ja scheiße, wie komme ich jetzt hier rein? Und dann habe ich aber die Rechnung ohne die Cottbusser gemacht. Da saß nämlich einer an diesem Pressehäuschen drin und sagt, ach Gregor, schön, dass du da bist, hier wegen Podcast, oder? Ich so, ah ja, grüß dich. Geil. Habe ich also doch ein Podcast-Gesicht. Ja. Und ich habe denen dann mein Problem erklärt, dass ich hier jetzt durch muss, aber eben meine Akkreditierung schon drin ist. Und der so, ist doch kein Problem. Katrin, der muss mal durch hier hinten, lässt mal rein. Ich also
liebe Grüße.
Ganz, ganz liebe Grüße. Echt super viele, ganz, ganz nette Leute da in Cottbus gewesen. Alle super drauf, oft angesprochen worden. Und dann halt, wie gesagt, dieses Spiel vorher bei der Hymne da von Knappe da diese, ja, alle so völlig Schals hoch, niemals und
die ist so geil, die Hymne, oder? So ein Gänsehautding, boah.
Ich finde die auch super. Parallel dazu natürlich die 2000 Rostocker, die mitgefahren waren, die schon auch angestimmt haben und am Zaun gerüttelt haben. Und es war wirklich eigentlich alles perfekt für so ein richtig, richtig hitziges Spiel.
Gregor, ganz kurz, bevor du sportlich wirst, hast du eine Cottbusser Molle getrunken?
Nee.
Nee? Ich muss kurz über die Cottbusser Molle erzählen, habe ich vorhin vergessen. In Groß-Asbach nach dem Spiel habe ich mich noch mit dem Presseteam des FC Energie unterhalten, die sich dann auf den Weg gemacht haben, durch die Nacht zurück nach Cottbus. 4 Uhr morgens waren sie, glaube ich, zu Hause.
Boah.
Und haben mir dankenswerterweise noch eine Cottbusser Molle mitgegeben für meinen Heimweg. War sehr lecker, vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, musst du ja nochmal kurz erklären.
Wollte gerade sagen, ist das ein Bierchen oder was
ist das? Das ist einfach ein Bierchen, ja, genau.
Ah, okay, alles klar. Okay.
Ja.
Nee, ich habe tatsächlich nur
eine Kiste im Kofferraum und dann hier, Küppi, pack mal eins ein.
Auswärts Essentials.
Klassiker, genau.
Ich habe mir nur einen Presseraumknoppers reingezogen und zwar eine herrliche Bockwurst, die war wirklich fantastisch. Ich glaube, das war die beste Bockwurst, die ich beim Fußball so je gegessen habe. War echt sehr gut. Und wow, dann
auf dem Level?
War wirklich Hammer. Also richtig, weißt du, wenn so reinbeißt und so laut knackt, dass er neben dir, der Mann neben dir reibt sich so die Ohrmuschel.
Ja, okay.
Auf jeden Fall war alles natürlich bereitet für ein hitziges Spiel, was... Naja, hitzig war es schon, sagen wir mal so, es hat die ganze Zeit ein bisschen geknistert, aber so richtig ist der Funke nicht übergesprungen. Es war ein 0-0 der besseren Sorte, würde ich sagen, aber am Ende haben sich beide Mannschaften, glaube ich, dann doch nicht so den entscheidenden Schritt getraut. Küppi, wie hast du es gesehen?
Ja, ziemlich ähnlich. Also ich fand die Anfangsphase ziemlich cool. Die ersten 15 Minuten, da ging es richtig zur Sache auf beiden Seiten. Da hattest du immer so Halbchancen und auch richtig Action nach vorne. Dann ist es so ein bisschen abgeflacht und das hat Pele Wollitz ja dann im Anschluss auch kritisiert oder bemängelt, dass er gesagt hat, wir haben hier es nicht geschafft, dieses Publikum so richtig anzuzünden. Durch noch mehr Entschlossenheit, noch mehr Engagement nach vorne. Es blieb dann die ganze Zeit so bei diesen Ansätzen. Du hast immer wieder gemerkt, da ist was da, da könnte was gehen. Und diese letzte Torgefahr, die hat fast immer gefehlt. Die hatten wir, also echte Hochkaräter hatten wir im Grunde nur zwei für Hansa. In der ersten Halbzeit ausgerechnet Kraus, der zurückkehrt.
Das ganze Spiel ja so ausgepfiffen wurde, ey.
Gellendes Pfeifkonzert bei jedem Ballkontakt. Und dann rennt ausgerechnet er alleine aufs Tor. Und schließt, warum auch immer, nicht ab, sondern rennt nochmal an Funk vorbei und wird dann von Manu in letzter Sekunde noch ausgebremst. Ja, und in der zweiten Halbzeit dann dieses etwas krumme Ding, abgefälschte Flanke, die dann vor Kinsombis Füßen landet, der dann aus kurzer Distanz etwas überrascht den Ball nicht im Tor unterbringt, sondern ich glaube Manu auch anschießt. Ja, und dann war es tatsächlich so ein Spiel, wo die ganze Zeit irgendwie so das letzte Quäntchen gefehlt hat und ich kann euch sagen, das war dann tatsächlich für mich relativ harte Arbeit. Also Zusammenfassung kann ich ja vielleicht mal kurz einen Einblick geben. Das ist im Grunde die Aufgabe oder die Einteilung, wo ich den größten Respekt vor habe. Live auf geschnittene Bilder ist viel schwieriger, finde ich, als 90 Minuten live zum Beispiel, weil da bist du halt dabei und kommentierst das, was passiert. Da wirst du vom Spiel so geführt. Und bei live aufgeschnittene Bilder musst du halt den Überblick bewahren. Musst immer gucken, in welcher Minute bist du jetzt gerade, was war das für eine Spielphase, wie waren die Mannschaften drauf. Und da musst du dich in dem Beitrag immer orientieren. Und wenn du dann 17 Minuten 30 machst, ohne Tore, also ohne diese Anker, wo du dich entlanghangeln kannst, mein lieber Mann, ey. Und dann musst du natürlich irgendwann
hast
bei
aber
der
gut
Länge...
gemacht. Hast du gut gemacht.
Oh, danke.
Ich hab mir alle 17 Minuten reingezogen.
Wirklich? Hardcore. Ja, 17 Minuten
also ohne,
30.
Ohne Ton, aber er hat das Bild, hat das Spiel gesehen.
Im Bewusstsein, dass keine Tore fallen, das ist wirklich stark. Ja, und dann musst du natürlich irgendwann Szenen senden, wo du sagst, die würde ich eigentlich lieber weglassen. Aber gut, 17:30 sind 17 Minuten 30 und dann musst du irgendwie auf Länge kommen. Ja, und am Ende war es ja zumindest extrem spannend bis zum Schluss. Das muss man auf jeden Fall sagen, ne?
Ja, deswegen auf jeden Fall 0-0 der besseren Sorte. Es haben ja die beiden Chiachi-Brüder von Anfang an gespielt, das erste Mal. Das war dann natürlich ein bisschen bitter, dass Tolga so früh raus musste, irgendwann Mitte 20. Minute. Verletzung ohne Fremdeinwirkung. Wäre vielleicht nochmal ein bisschen spannend gewesen, wenn er das ganze Spiel gemacht hätte oder zumindest ein bisschen länger auf dem Platz gewesen wäre. Michel Brink, der für ihn kam, hat ja am Ende sogar dann auch noch gelb-rot bekommen. Ja, Kraus, genau, wie gesagt, die ganze Zeit ausgepfiffen. Eine kleine Geschichte noch, Pele Wollitz, gab es diesen kleinen Ausschnitt, wie er Lokoki in den Hintern tritt. Fand ich ganz witzig. Und
überragend.
Ja.
Wirklich. Ja, also, weil der Lukoki, der liegt am Boden, der hat richtig Schmerzen. Und du hast natürlich sofort im Kopf, Chiyachi verletzungsbedingt ausgewechselt, Pelivan verletzungsbedingt ausgewechselt. Comeback von Timmy Thiele, auch ein besonderer Moment, muss man sagen, ja, der lange nur als Fußballgott begrüßt wurde, nachdem er lange gar nicht mal im Kader war, obwohl er einsatzbereit gewesen wäre. So, und dann liegt der Lukoki da und du denkst dir, boah, das gibt's ja nicht, haben die Verletzungspech. Und dann humpelt er so entlang und Pele nimmt ihn nicht in den Arm oder wechselt ihn sogar aus, tritt ihm in den Arsch und sagt, Junge, weiter geht's, Schlussphase, gib Gas jetzt. Sensationell.
Energie Cottbus trotzdem weiter obendran auf Platz 2 und auch für Rostock ist trotzdem da auf jeden Fall noch alles drin. Auch oben in der dritten Liga ist es wahnsinnig eng und wir beobachten das natürlich alles weiter. Ich bin dann nach dem Spiel noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Ey, Cottbus auch mal eine Empfehlung, echt schön, schöne Altstadt, nette Leute, einfach mal hinfahren und sich das mal anschauen, wenn da noch ein Fußballspiel ist, umso besser. Und war dann am Bahnhof. Wollte zurückfahren mit dem RE nach Berlin und stehe am Bahnsteig und dann ist da die komplette Hansa-Belegschaft mit ja, 1500 Leuten, die da gefühlt auch in diesen Zug rein wollen. Und ich denke schon so, oh, das kannst du jetzt knicken, jetzt musst du hier noch eine Stunde warten. Hatte dann aber Glück, weil ein Polizist dann meinte, ah, sind Sie Normalreisender? Ich so, was ist Normalreisender? Keine Ahnung. Guck mal.
Ja, nee, Fußballfan. Okay, tschüss.
Nee, genau.
Sie können gern ganz vorne in den Wagen gehen, da ist quasi freigehalten. Ich dann da vorne rein, da waren dann ein paar Cottbus-Fans, aber halt keine Hansa-Fans, also da konnte man dann mitfahren. Zug fährt los und auf einmal hat man schon gemerkt, hier fängt es so ein bisschen an so zu müffeln und es war wahnsinnig warm und die Klimaanlage hat nicht funktioniert und alle dann, so und dann schön an. Anderthalb Stunden zurück nach Berlin, ne? Und dann so die Frage, ja, was ist denn hier los? Irgendwann sagte ein Polizist, der da mitgefahren ist, ja, wir sind wohl überlastet, deswegen funktioniert die Klimaanlage nicht in diesem Zug. Also wenn die Züge zu schwer sind der Deutschen Bahn, dann fällt irgendwo hinten was runter. Das
Gewicht gesteuert.
Ja, und dann war, muss man echt sagen, also bei so einem Geruch und bei, es waren ja doch am Samstag dann schon draußen auch so ein bisschen höhere Temperaturen und das war dann schon so eine kleine Sauna und deswegen hier mal erstmal natürlich an euch und dann später aber auch an die Community mal so ein bisschen die Frage, was waren denn eure mühsamsten Hinfahrten oder auch Rückfahrten zu Fußballspielen. Guck mal hier,
der feine Herr kriegt schon einen extra Abteil zugewiesen und nörgelt trotzdem noch.
Ich wollte gerade sagen, ne? Das ist, wenn man so Podcast-Host ist erfolgreicher, da hebst du halt ab, das ist halt irgendwann so.
Ey, es war ehrlich gesagt war super. Ich habe mich da nett mit den Leuten unterhalten, auch wieder über Podcast und so, das war alles toll, nur halt so die Temperatur, ja, war so ging so. Aber vielleicht könnt ihr euch erinnern an eine nervige Fahrt. Muss ja auch nicht mit dem Zug gewesen sein, mit dem Auto.
Ich hab nur eine Sache so im Kopf, die war jetzt nicht nervig oder so, aber die habe ich nie vergessen. Ich war mit meinem guten Kumpel und Mitbewohner im Studium mal in Berlin auswärts bei Union. Und wir sind aus Leipzig angereist am Tag und mussten nachts noch unbedingt zurückfahren, weil wir hatten am nächsten Morgen früh 8.30 Uhr Segelprüfung. Also jetzt ohne Spaß, ich habe ja Sportwissenschaften studiert und wir hatten Segelprüfung und wollten aber unbedingt Union
erzählt
auswärts fahren.
Erzählt mir nochmal was von der feine Herr hier. Ja, der Herr Student musste Segelprüfung, alles klar.
So, und dann sind wir... dann habe ich die Ausfahrt vom Parkplatz verpasst und bin einfach weitergefahren, weil es halt dunkel war und ich kannte mich da halt nicht aus. Wir haben so ein Bungalow dort quasi gewohnt, direkt an dem See. Ne, haben da quasi so das gepennt am Wasser. Und da waren aber auch Urlauber da. Und wir sind da halt nach einem 2:2 Auswärts bei Union Berlin gut gelaunt, angerollt. Musik todeslaut. Es war nachts irgendwie so, es war um 2:30 oder so, also so richtig Ruhestörermäßig. Und ich habe aber nicht gecheckt, dass ich inzwischen über Privatgelände fahre und über Wege, die nur noch für Fußgänger sind und gar nicht mehr für Autos, weil ich da einfach, die Schranke war irgendwie offen, keine Ahnung, und ich bin aber durchgefahren. Und dann kam ein extrem wütender Urlauber raus mit einer Vase und Blume in der Hand und stand so vorm Auto, um mir das Ding auf die Motorhaube zu flacken.
Was?
Weil
ich ja alle Blumen in der Hand, ne?
Bitte?
Er hatte nicht die Blumen in der Hand.
Diese Vase, ne? So, und also die Blumentopf-Vase, aber der Blumentopf. Und weil ich halt wirklich bis zu den Bungalows rangefahren bin, weil ich nicht gecheckt habe, dass ich schon lange hier Fahrverbot war, sozusagen. Und da ist mein Mitbewohner, der ja auch aktive Szene war zu dem Zeitpunkt, einfach nur ausgestiegen und hat ganz seelenruhig gesagt, wenn sie das jetzt machen, dann werfe ich was zurück. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass das total meine Schuld war natürlich. Und ich habe mich ja auch entschuldigt, ne, und bin dann quasi wieder weggefahren und habe das Auto irgendwo anders geparkt. Ja, das ist so meine prägendste Auswärtsfahrterinnerung. Urlauber am Schladitzer See in Leipzig, komplett abgefuckt.
Sehr gut. Also mein nervigster Fußballmoment war folgender. Der BVB hat ein Heimspiel abends. Wir sind durch die Nacht zurückgefahren mit dem Zug hier nach Bayern, wo wir gewohnt haben. Und irgendwie um 2 Uhr nachts sage ich zu meinem Bruder Corny, wir mussten in Karlsruhe umsteigen. Corny, ich penne jetzt. Soll ich mir einen Wecker stellen oder bleibst du wach? Ich bleib wach.
Ach du Scheiße.
Das nächste, was ich höre, ist so verschwommen. Die Ticketkontrolleurin, Fahrkarten bitte. Ich sage, wo sind wir gerade? Kurz hinter Karlsruhe. Und dann sind wir mitten in der Nacht bis nach Baden-Baden gefahren und mussten da, glaube ich, 2,5 Stunden in der Nacht in der Kälte.
Da will man
ja
tagsüber schon nicht sein.
Nee, boah, das war wirklich grausam. Und dann hingen wir da in Baden-Baden mitten in der Nacht und kamen entsprechend deutlich zu spät dann in die Schule und in die Uni am Folgetag.
Ich glaube, da gibt es ein paar schöne Geschichten auch noch, die uns hier mal in die Kommentare bei Spotify oder auch natürlich gerne bei YouTube reinhauen könnt. Also Zugverspätung, Stau und alles, was daraus resultiert. Gerne mal reinschreiben. Ja, in Aue sieht es weiterhin bitter aus, um das noch anzureißen. Paddy, du hast ein Bild geschickt am Wochenende, weil du warst ja da, wie die Kurve mit dem Rücken zum Spielfeld dann gesungen hat. Also ich fand, auch in den Interviews danach hat man dann irgendwie jetzt so langsam dreht sich's zu, naja, wir halten jetzt irgendwie durch und geben erst auf, wenn es vorbei ist. Aber so langsam, sehr langsam oder auch schnell verschwindet die Hoffnung, oder?
Dabrowski hat ja bei unserem Kollegen Jörg Röhrig gesagt am Mikrofon, ne, dass es jetzt in den letzten 10 Spielen prima noch darum geht, Haltung zu zeigen oder zu wahren. Also ich kann den genauen Wortlaut nicht mehr, aber das fand ich schon krass, diese Aussage.
Hat er das schon so gesagt, ja? Das habe ich nicht gehört, das Interview.
Tatsächlich, das kann man auch gerne mal bei uns auf der Homepage, ne, bei Sport im Osten sich reinziehen, ist es ja auch hinterlegt und das ist ihm auch um die Ohren geflogen dahingehend, dass das einige Fans auch in Kommentaren aufgegriffen haben, tatsächlich unter den Spieltagsposts und so. So, hey, haben wir jetzt schon aufgegeben oder was? Und über das Spiel brauchen wir nicht groß reden, Spielfilm kann sich da online reinziehen. Auch da ganz viele Podcast-Freunde erstmal, die mich auch beschenkt haben mit dem großen Bottich. Ein ganz lieber Hörer, ich habe unhöflicherweise nicht nach dem Namen gefragt, war total lieb und hat liebe Grüße auch nochmal an euch ausgerichtet und total positiv, war gut gelaunt. Und,
schöne Grüße zurück.
Genau, liebe Grüße. Also auch da. Und da war natürlich auch so das Thema, Mensch, wie besprecht ihr das Thema am Montag? Also das wurde ich ganz häufig gefragt, ne? Da sind wir ja sehr gespannt auf die Folge am Montag, wo ich auch gesagt habe, ja, also im Endeffekt, wir wiederholen uns halt nur. Aber ja, also es sind die Rücken zum, die Fans haben den Rücken zum Spielfeld gedreht, es sind Schuh geflogen in der ersten Hälfte, es wurde also aus dem Fanblock quasi, so eine Metaebene kann jeder selbst interpretieren nach dem Motto, keine Ahnung, hier nehmen die, da wird es auch nicht schlechter, so, ne, so jetzt.
Oder einfach verkauft, kann auch
oder sein. Einfach, ja, whatever. Ja.
Was sind da geflogen? Schuhe?
Ja, Schuhe, aus dem Fanblock tatsächlich. Schuhe,
davon,
dann.
Hast du davon ein Video gemacht? Das muss ja, also.
Nee, weil ich habe ja gearbeitet, aber mir hat das dann der Kollege Florian Eib, der für MD aktuell da war, gesagt, meinte, Paddy, da warst du gerade mit dem Blick links, weil das Spiel geschehen links und du hast rechts in die Schuhe geflüchtet. So krass, okay. Kurzum, in der zweiten Hälfte gab es ein Aufbäumen plötzlich, wo die Fans auch nochmal da waren, wo ich eine Gänsehaut hatte in dem Stadion wie lange nicht mehr, weil es so laut war, so energetisch nach diesem Anschlusstreffer von Ryan Malone. Aber am Ende war dann klar, dass du dann das voll aufmachen, riskieren musst und dann hat Aachen das irgendwann verteidigt bekommen, wieder macht dann das 3:1, dann war der Stecker raus und der Glaube ist bei den allermeisten nicht mehr da im Erzgebirge, kann ich glaube ich so, oder würde ich so bilanzieren anhand der Gespräche, die ich so geführt habe, anhand der Kommentare, die ich so gelesen habe und es wird elendlich schwer und noch schwerer wird es, wenn keiner mehr dran glaubt, so wirklich, ringsrum vor allem glaube ich.
Also finde ich dramatisch, wenn er das wirklich so gesagt haben sollte, Christoph Dabrowski, dass es jetzt nur noch darum geht, Haltung zu zeigen.
Nein, nicht, also ganz wichtig, er hat, ne, Wortlaut kriege ich nicht mehr, wie deswegen, er hat nicht gesagt, es geht nicht nur noch darum, noch. Das hat er nicht gesagt. Nur noch, aber er meinte, es geht jetzt vor allem oder irgendwas in der Richtung, aber er hat von Haltung zeigen und Haltung wahren gesprochen und nicht von, es sind noch 8 Punkte Rückstand und wir kloppen die jetzt.
Ja, naja, es ist, also Natürlich fällt das angesichts der letzten Wochen schwer zu glauben, zumal der erste FC Saarbrücken ja auch nicht mehr der erste FC Saarbrücken von vor 5 Wochen ist. Ja. Nach dem Trainerwechsel zu Janikis haben die schon ein bisschen zugelegt, auch wenn sie jetzt gegen Duisburg verloren haben. Allerdings zwischendurch auch geführt in Duisburg, auch keine Selbstverständlichkeit. Also das wird sehr schwierig, aber Stand jetzt sind es 8 Punkte. Wenn du 2 oder 3 Spiele gewinnst, dann bist du wieder im Rennen. Und das ist einfach möglich. Also Schweinfurt hat auch gewonnen jetzt. Und wenn die das können, dann kann der FC Erzgebirge das auch. Und ich möchte mal einmal, weil es natürlich leicht ist, bei 8 Punkten Rückstand zu sagen, das Thema ist sowieso durch, mal einmal ein bisschen Hoffnung schüren im Erzgebirge. Und zwar mit einem Blick in die gar nicht mal so weit entfernte Drittliga-Vergangenheit. Wir gehen in die Saison 2018-2019. Damals hatte der FC Carl Zeiss Jena am 31. Spieltag, nach dem 31. Spieltag, auch 8 Punkte Rückstand. Und hat es am Ende geschafft. Also die waren noch deutlich später dran in der Saison. Und damals, es war ausgeschlossen. Die waren im Grunde abgestiegen, die waren von allen schon abgeschrieben. Und Lukas Kwasniok war damals Trainer beim FCC und hatte eine wirklich coole Idee, weil der einfach gesagt hat, zu diesem Zeitpunkt nach 31 Spieltagen oder nach 30, weiß nicht mehr genau, wir ziehen jetzt hier einen Cut. Wir beenden die Saison und wir spielen ab jetzt unsere eigene Saison. Wir starten neu. Wir spielen unsere eigene Saison bis Saisonende und dann gucken wir mal, wo wir landen. Und dann hat das in den Köpfen der Spieler irgendwas gemacht. Ab dem Moment war das eine andere Mannschaft und dann haben sie tatsächlich von den letzten 7 Spielen 6 gewonnen. Völliger Wahnsinn. Und ich weiß noch, wie sie am letzten Spieltag mit einem Heimsieg gegen 1860 München die Klasse halten, nageln die Löwen, die damals noch sehr dezimiert waren, mit 4-0 weg, halten die Klasse. Und wir waren natürlich mit dabei. Und René Kindermann war anschließend in der Carl Zeiss-Kabine, wo dann gefeiert wurde und so weiter. Und dann haben wir natürlich auch diese imaginäre eigene FCC-Tabelle abgefilmt. Und sie waren am Ende tatsächlich Erster. Sie sind in ihrer eigenen Tabelle für die letzten 8 oder 9 Spieltage Erster geworden und haben es durch diesen Kraftakt geschafft, 8 Punkte aufzuholen an den letzten 7 Spieltagen. Also es geht. Es ist
also möglich. Leute im Erzgebirge, nehmt euch ein Stück von der Geburtstagstorte von der vergangenen Woche, von der 80. Geburtstagstorte, zieht die Schuhe wieder an und macht eure eigene Tabelle auf. Und
genau.
Um die Überleitung noch weiter zu spinnen, an erster Stelle will Jena natürlich jetzt auch in dieser Saison stehen, aber von der normalen Tabelle, nicht der eigenen. Und das, ja, da können sie sich zumindest wieder ein bisschen Hoffnung machen, denn am Sonntag hat man in Probstheida mit 2-1 gewonnen. Und ich will eigentlich nicht wieder darüber sprechen, aber ein gewisser P.F. hat dieses Tippspiel, weil das haben wir ja auch getippt, die Partie, hat da leider, hat da irgendwie mal wieder einen Glücksgriff gelandet und hat da wohl das richtige Ergebnis getippt.
Auf einen Sieg wieder mal, ne?
Ich habe jetzt schon, irgendwie hatten wir, glaube ich, diese Folge einmal kurz über den Punktestand geredet, aber irgendwie ist es mir jetzt wieder.
Ja, ich weiß auch nichts
davon. Müssen wir dann nochmal nachrecherchieren. Also, Jena wieder obendran, auch noch mit einem Spiel weniger. Ist irgendwie doch Wahnsinn, wie sich jede Woche das dann wieder so dreht und wendet, ne?
Das war ja auch so ein bisschen Wunsch dahinter. Also, jetzt Tippspiel, jetzt Spaß beiseite. Das wünschen wir uns ja alle auch eigentlich, ne? Dass das ein Meisterschaftskampf ist. Natürlich wünscht sich das ein Lok-Fan nicht, gerade nach letzter Saison. Das ist vollkommen klar und legitim und muss auch so sein. Aber wenn ich so von außen drauf schaue, dann ist in so vielen Ligen, oder sagen wir mal, in der Belletage zumindest schon mal, ne, im deutschen Oberhaus Bundesliga, ist nichts los, was so spannungsgeladenen Titelkampf angeht und so. Dann doch bitte überall anders. Und das gilt für mich auch bei Liga 4. Und ich finde, das tut auch nur der Liga gut und auch der Attraktivität dieser Liga unterm Strich, wenn es einfach spannend bleibt bis zum Ende.
Ja, und ich will gar nicht wissen, wie viele Fans an den Kernbergen sich an diesem Wochenende gedacht haben, mein Gott, sind wir bescheuert. Diese Auswärtsniederlage in Eilenburg, ist das unnötig? Also jetzt können sie ja, wenn sie das Nachholspiel gewinnen, auf 4 Punkte rankommen. Man stelle sich nur mal vor, sie hätten sich nach Führung in Eilenburg nicht noch die Punkte wegnehmen lassen. Dann hätten wir richtig Feuer. So kann es zumindest tatsächlich nochmal spannend werden.
So, und beide Mannschaften, beide Vereine haben den Aufstieg im Blick. Und wenn wir über den Aufstieg aus der Regionalliga Nordost reden, dann reden wir hier auch ganz oft über Folgendes.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
In der Halbzeit beim Spiel gestern wurde auch wieder drüber gesprochen. Küppi, du hast dich wieder unter der Woche reingearbeitet in die Regionalliga-Reform. Am 25. März ist das nächste Treffen der Arbeitsgruppe und du kannst uns berichten, wie der aktuelle Stand ist und was es an neuen Sachen gibt.
Ja, ich habe tatsächlich diese Woche relativ viel telefoniert und habe mich mal hier bei mir hier unten in Bayern umgehört, weil das ja auch wichtig ist, wie sich die Vereine im Norden und hier in Bayern positionieren. Aus dem Westen haben wir es schon oft gehört mit Markus Uhlig und damals dieses einstimmige Meinungsbild, dass sich was verändern soll im Westen. In Bayern ist es ähnlich, da ist es nicht einstimmig, da gibt es schon vereinzelt kleinere Vereine, die sagen, eigentlich finden wir unsere Regionalliga ganz gut, weil denen relativ klar ist, wenn es eine viergleisige Regionalliga geben wird, wenn es vereinheitlichte Zulassungskriterien geben wird, dann wird es eng für diese kleinen Vereine, die dann wirklich hier in Bayern in der Regionalliga auf besseren Bezirkssportanlagen spielen und nicht in richtigen Stadien. Aber im Großen und Ganzen ist der Tenor schon deutlich, also die weit überwiegende Mehrheit der Vereine in Bayern sagt auch, wir brauchen unbedingt eine Veränderung. Allen voran natürlich Burghausen, Unterhaching, Würzburg, die ja sogar mit in der Initiative sind. Und ja, ich war bei Manni Schwabel in Unterhaching, die könnten ja zum Ende der Saison dann der Gegner von Lok oder Jena werden in den Aufstiegsspielen und Manni Schwabel sagt auch ganz klar, wir müssen jetzt hier aufhören, immer nach hinten zu gucken und wir müssen aufhören, immer nur zu gucken, was kann wer verlieren, sondern es muss jetzt was passieren und es muss jetzt die beste Lösung gefunden werden und ich glaube, man kann mittlerweile feststellen, dass das Ganze so eine neue Ebene, so eine neue Dimension erreicht hat. Also Ralf Grillitsch, der Präsident von Carl Zeiss, der hat unter der Woche Folgendes gesagt. Die Lösung liegt mit dem Kompassmodell auf dem Tisch. Wir wissen jetzt ja auch, dass es in den Regionalverbänden Blockierer aus Bayern, dem Norden und Westen gibt, die teils die Interessen ihrer eigenen Clubs missachten. Am 25. März sehen wir das wahre Gesicht ihrer Präsidenten Christoph Kern, Ralf-Uwe Schaffert und Peter Friemuth sowie, ob sie für Fairplay im deutschen Fußball stehen. Und das ist dann schon eine Kategorie, wo ich sage, hoppla. Also dass Vereinsvertreter die Verbandspräsidenten namentlich anzählen, boah, das hatten wir in der Form noch nicht und das sorgt natürlich für richtig Sprengstoff. Ich bin gespannt, wie da am 25. März die Post abgehen wird, weil das natürlich bei den Verbänden entsprechend nicht positiv aufgenommen werden wird. Also da ist eine Menge Feuer drin und wir haben aber jetzt die Konstellation, dass relativ deutlich das Stimmungsbild ist, im Westen sowieso bei den Vereinen, im Nordosten sowieso bei den Vereinen, in Bayern wissen wir es auch. Auch im Norden wollen die Vereine Veränderungen, der Südwesten ist so ein bisschen Sonderfall, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, bundesweit stehen der Großteil der Vereine hinter dieser Reform und wollen eine Veränderung und die Verbände halt nicht. Und dieser Konflikt, der ist schwer aufzulösen und der birgt eine Menge Sprengstoff.
Boah, ey, spitzt sich wirklich zu, ey, wird langsam zum Krimi. Ich bin echt gespannt, 25. März, wie gesagt.
Eine Sache noch, Gregor, habe ich gerade vergessen, was sehr interessant ist. Die DFL-Clubs mit ihren Zweitvertretungen, die wünschen sich auch eine Reform. Hintergedanke ist der, dass sie eine qualitative Steigerung der Regionalligen haben wollen. Einfach mit der relativ logischen Gleichung, weniger Ligen, höhere Qualität, gleich bessere Ausbildung für unseren Nachwuchs. Dafür sind sie auch bereit, dem DFB entgegenzukommen, eventuell aus den U23, U21 Mannschaften zu machen, das steht zumindest im Raum. Vielleicht auch mit weniger Spielern, die von oben runterkommen, einfach um diesen Ausbildungsgedanken mehr in den Fokus zu rücken. Und das, glaube ich, könnte am Ende so ein entscheidender Schlüssel sein, dass die Vereine die Macht haben im deutschen Fußball. Also die großen DFL-Clubs, dass die sagen, bitte ändert das, da muss was passieren. Das kann so ein Schlüssel sein, der im Hintergrund dazu führt, dass vielleicht doch nochmal auch in den Verbänden, die im Moment dagegen sind, Bewegung da reinkommt. Wäre natürlich fast paradox, ne, dass ausgerechnet die zweiten Mannschaften, über die immer alle geschimpft haben, letztlich der Schlüssel dafür sind, dass es sich zum Guten wendet.
Ja, also bin mal gespannt, was es da alles noch für Wendungen geben wird in dieser ganzen Diskussion. 25. März, wie gesagt, 25. März. Oder ja, wie man auch sagen ja. könnte, drei Tage nach unserem Auftritt auf der Buchmesse, um nochmal eine kleine Schleife zum Anfang eine kleine Brücke zum Anfang zu schlagen. Buchmesse ist auch ein gutes Stichwort. Ich möchte nämlich noch was Kurzes empfehlen. Es gibt ein neues Buch. Ich halte es mal hier kurz in die Kamera. Von Matthias Liebing, Platt gemacht heißt das. Wie der Westen den ostdeutschen Fußball zerstörte. Da geht es um diese ganzen Geschichten, die man kennt, um den Fußball nach der Wende. Wie Kalli mit dem Koffer in den Osten gefahren ist und versucht hat, Spieler rüberzuziehen. Aber auch schöne persönliche Geschichten von Matthias Liebing, der so ein bisschen den Ostfußball in diesen wilden Jahren beleuchtet. Und ich durfte ihm da auch so ein kleines Kurzinterview geben, weil ich mich ja mit Aue ein bisschen beschäftigt habe, ein bisschen tiefer und mit dem Erzgebirge im letzten Jahr. Und das ist echt ein cooles Buch, kann ich empfehlen. Und ich moderiere da so eine kleine Buchvorstellung am Freitag auf der Buchmesse. Am Sonntag sind wir drei dann da und moderieren zu dritt eine schöne Sendung. Und ja, unterhalten uns da mal nett auf der Bühne.
Unterhalten uns mal, ganz gepflegt.
Und bringen dann noch eure schönen Basisgeschichten mit, die ihr uns bis dahin bitte weiterhin in die Kommentare und unsere Nachrichten reinschießt. Das macht sehr, sehr viel Spaß, ist irgendwie sehr aktiv gerade. Schön, das alles zu lesen und in Austausch mit euch zu gehen. Das macht einfach wahnsinnig Spaß. Deswegen bleibt bitte dabei und euch beiden vielen Dank. Hat wieder Bock gemacht, wie immer. Ja. Habt ihr noch irgendwas auf der Uhr?
Nö.
Frühstück.
Nö. Schön, Frühstück, so. Und danach legen wir uns wieder hin. Also Freunde, vielen Dank an alle, auch vielen Dank an alle im Hintergrund. Video haben wir ja, könnt ihr alle mal reinschauen. Da sind auch ein paar Leute noch beteiligt, die da immer dafür sorgen, dass das gut aussieht, das Bild. Wenn es nicht so gut aussieht, sind meistens wir drei dran schuld. Und ja. Ansonsten folgt uns gern rein, schreibt uns Kommentare und bleibt dabei. Sportfrei und schöne Woche.
Tschüss.
Macht's gut.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags überall, wo es Podcasts gibt.